Ich nehme an, demnächst bist du dann unterwegs. Sei vorsichtig, mein Mädchen, also wirklich ganz, ganz vorsichtig.
Meine Mama hatte ihre Krebsdiagnose nie zu einem großen Thema gemacht. Viele in unserem Umfeld wussten gar nicht, dass sie Krebs hatte. Aber wie hält man sowas geheim? Durch Isolation. Zu der Zeit der Erkrankung von Mama war Corona. Isolation und Einsamkeit also keine Themen, die schwer zu realisieren waren. Private Treffen waren eh reduziert bzw. unmöglich. Man hat eher telefoniert und hier kann man wunderbar verstecken, dass man keine Haare mehr hat oder auf dem Sofa liegt, nachdem man sich vorher übergeben hatte. Bei vielen Leuten übernahm auch einfach ich die Kommunikation. Kurz vor Mamas Tod rief eine ihrer engsten Freundinnen an und sie wollte wissen, wie es Mama geht. Einfach mal so Klatsch und Tratsch austauschen. Ich log am Telefon und sagte irgendwas von wegen, Mama wäre gerade mit Papa unterwegs, geschäftliche Termine oder, sie würde sich melden. Und dann? Ghosting. Wie sonst? Mamas Wunsch war es, dass sich keiner bei ihr verabschiedet, sie nicht angeschaut wird und sie in den Augen anderer Mitleid sieht. Und sie hatte auch ein wenig Angst vor den ersten Reaktionen. Das ist laut Nele, Psychologin und Gründerin von Grievy, völlig normal.
Mit einer Krebsdiagnose umzugehen, da kann ich nur eins sagen, es gibt gar kein richtig oder falsch bei den ersten Reaktionen. Manche Menschen, die brechen komplett zusammen, andere funktionieren erstmal wie ein Roboter einfach weiter und wieder andere werden super aktiv. Und all das sind natürlich ganz normale Reaktionen auf eine komplett unnormale Situation. Und gerade wenn wir jemanden kennen, der gerade die Diagnose Krebs erhalten haben, dann ist es natürlich ganz wichtig zu verstehen, dass man erstmal nicht alles richtig machen muss. Und das kann man oft auch gar nicht. Einfach da sein ist tatsächlich oft genug. Und gerade wenn jemand in Panik gerät, dann ist das erstmal in Ordnung. Oder wenn jemand auch gar keine Gefühle zeigt, dann ist auch das okay, auch wenn es uns vielleicht verwundert. Und als Psychologin sage ich da wirklich immer, gebt euch erstmal Zeit und gebt denjenigen Zeit, dass alles erstmal ein bisschen sacken zu lassen und mit dieser unnormalen Situation, die wir jetzt erleben, erstmal so ein bisschen zurechtzukommen.
5 bis 6 Leute aus Mamas Leben wussten es dennoch. Familie. Aber auch hier, nicht jeder aus der Familie wusste es. Mamas Mutter, also meine Oma, wusste es bis kurz vor dem Tod nicht. Mama wollte Oma eigentlich irgendwann anrufen mit, ach übrigens, da wurde was gefunden, aber alles schon raus, kein großes Ding gewesen. Stattdessen rief ich an, um zu sagen, dass sie im Sterben liegt. Wann macht man was richtig? Was ist falsch? Was ist moralisch vertretbar? Und vor allen Dingen, welchem Wunsch fügt man sich? Das habe ich auch Nele gefragt.
Dass Menschen ihre Diagnose geheim halten, das finde ich klingt erstmal im ersten Moment total komisch für uns. Aber viele Menschen, gerade auch so wie deine Mama, die haben gute Gründe dafür, warum sie die Diagnose geheim halten wollen. Manchmal ist es zum Beispiel der Wunsch, einfach als die normale Person gesehen zu werden, die man immer war und eben nicht als die Kranke, die man jetzt in dem Moment ist. Andere wollen wiederum die Kontrolle darüber behalten, wer etwas weiß oder wer auch darüber redet. Und ganz oft versteckt sich auch der Wunsch dahinter, andere zu schützen oder sich selbst vor zu viel gut gemeinten, aber doch eher anstrengenden Reaktionen zu bewahren. Und ich finde, all das ist vollkommen legitim und sollte dann auch respektiert werden, dass die Person die Diagnose lieber geheim halten mag.
Durch Corona ging Mama auch nicht zu einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt. Hat das vielleicht am Ende ihr Leben gekostet? Vorsorgeuntersuchungen sind so wichtig. Egal, ob irgendwelche Zusatzleistungen nicht gedeckt werden von der Krankenkasse oder doch, geht zu denen, die euch zustehen oder bei denen ihr denkt, müsste ich mal checken lassen.
Welche Voruntersuchungen für Erwachsene gibt es? Die Früherkennung von bestimmten Krankheiten ist eine wichtige Präventionsmaßnahme. Je früher schwere Krankheiten erkannt werden, desto besser sind oft die Möglichkeiten, darauf medizinisch zu reagieren. Gesetzlich Krankenversicherte haben einen Anspruch auf eine ganze Reihe regelmäßiger Früherkennungsuntersuchungen. Diese sind abhängig vom Geschlecht und Alter und werden jeweils in unterschiedlichen Abständen gewährt. Wir fokussieren uns hier vor allem auf die Krebsvorsorgeuntersuchungen, da Shannons Mama an Darmkrebs erkrankte. Frauen ab 20 Jahren können einmal pro Jahr eine Genitaluntersuchung zur Früherkennung von Krebserkrankungen bei ihrem Gynäkologen machen lassen. Ab dem 30. Lebensjahr kommt zur Krebsvorsorge eine jährliche Brust- und Hautuntersuchung beim Gynäkologen hinzu. Natürlich kann man zusätzlich selbst die Brust abtasten. Dazu wird auch dringend geraten. Ab 35 Jahren können Frauen und Männer alle 2 Jahre ein Hautkrebs-Screening durchführen lassen. Aber Achtung, Hautärztinnen ohne eine spezielle Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung bieten Hautkrebs-Screening oft als Selbstzahlerleistung an. Bei Männern ab 45 Jahren kommt eine jährliche Krebsfrüherkennungsuntersuchung der Genitalien und Prostata beim Urologen dazu. Und jetzt zu der Zeit, die bei Stella kritisch wurde. Sie bekam im Alter von 54 Jahren die Diagnose Darmkrebs. Im Rahmen der Krebsfrüherkennung der gesetzlichen Krankenkassenversicherung hat man im Alter zwischen 50 und 54 Jahren Anspruch auf einen jährlichen Stuhltest. Dieser untersucht, ob sich nicht sichtbares, okkultes Blut im Stuhl befindet. Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Männern wird deshalb ab 50, Frauen ab 55 Jahren empfohlen, eine Darmspiegelung zu machen. Sie ist noch zuverlässiger als der Stuhltest und Krebsvorstufen können sofort entfernt werden. Bei unauffälligem Befund muss sie erst nach 10 Jahren wiederholt werden. Wer keine Darmspiegelung möchte, kann jährlich zwischen 50 und 54 bzw. alle 2 Jahre ab 55 einen Stuhltest durchführen. Dazu kommt: Frauen zwischen 50 und 75 Jahren erhalten zur Früherkennung von Brustkrebs alle 2 Jahre eine Einladung zum Mammographie-Screening. Aber jede Kasse kann zudem in ihrer Satzung weitere Untersuchungen als freiwillige Leistung vorsehen. Das sollte man im Einzelfall mit der Krankenkasse klären.
Und auch wenn Corona uns half, Mamas Krebs ein wenig geheim zu halten, war es Fluch und Segen zugleich. Denn Mama war Risikopatientin. Sich mit Covid während ihrer Chemo anzustecken, absolutes No-Go.
Wenn ich irgendeine Infektion, wir reden nicht von Covid, sondern es kann eine normale Grippe, dann verzögert sich mein ganzer Kram, meine ganze Planung, die am Mittwoch gesagt wird, was, wie es läuft. Also gerade deswegen müssen wir, also es ist nicht, dass wir das so wollen, sondern müssen wir sowieso die erste Zeit einschränken, was es mit Besuch oder wie auch immer ist. Damit es bei mir, in der Hoffnung, dass ich so schnell wie möglich dran bin, egal sei es, weil sie mich operieren oder. Und dann können wir dann gucken, wann ihr hier für eine Weile so immer übernachten kann oder wie auch immer. Verstehst du? Also ich glaube, also so unvernünftig ist das wiederum nicht. Ein bisschen egoistisch von meinerseits gesehen. Selbstverständlich will ich so schnell wie möglich dran sein, Schatz. Wenn man ständig in Kontakt mit so vielen anderen Leuten ist, also sogar mit dir müssen wir immer gucken, wenn du viel mit anderen Leuten zusammen bist, dann müssen wir immer gucken, vielleicht hier zwischendurch so diesen Schnelltest oder. Also das heißt, wenn du morgen hier schlafen willst, selbstverständlich, Schatz, immer, das kannst du immer wieder machen. Aber wie gesagt, wir versuchen das zu begrenzen. Mein Körper wird sowieso demnächst sehr geschwächelt mit dem ganzen Scheiß, eine Sache, die normal ist. Also, und deswegen, da muss ich am meisten aufpassen. Nicht, dass immer wieder ihr mit mir rennt in eine Klinik, weil, weißt du?
Verzögert hatte sich am Ende ihre Behandlung so oder so. Nicht mal wegen Corona, eher wegen ihrer Versicherung. Sie war gesetzlich versichert, nicht privat, was ihr vermutlich das Leben gerettet hätte. Denn durch die gesetzliche Krankenkasse hatten wir teilweise extreme Wartezeiten und auch in der Behandlung einige Nachteile.
Shannons Mama war gesetzlich krankenversichert. Die private Krankenversicherung bietet neben den offiziellen Vorteilen wie besseren Leistungen und individueller Tarifgestaltung auch einige inoffizielle Vorteile, die für viele Menschen attraktiv sind. Allerdings hängen diese Vorteile auch stark von den gewählten Tarifen und persönlichen Bedürfnissen ab und sind nicht zu pauschalisieren. Wir zählen nur die auf, die in Shannons Fall von Relevanz gewesen wären. Ein Unterschied liegt in der Leistung. Die gesetzliche bietet eine vom Staat festgelegte Grundversorgung. Die Leistungen sind weitgehend standardisiert und für alle Versicherten gleich. Die private hingegen bietet individuell anpassbare Tarife mit oft besseren Leistungen, zum Beispiel Chefarztbehandlung, Einbettzimmer und kürzere Wartezeiten. Privatversicherte erhalten häufig schneller Termine bei Fachärzten, da viele Ärzte bevorzugt Patienten mit privater Versicherung behandeln. Denn Ärzte erhalten höhere Vergütungen durch Privatpatienten. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass mehr Zeit für die Diagnose und Behandlung aufgewendet wird. In der PKV werden oft moderne und teure Diagnoseverfahren sowie innovative Therapien übernommen, die in der GKV entweder gar nicht oder nur eingeschränkt bezahlt werden. Dazu gehören zum Beispiel MRT-Untersuchungen oder alternative Heilmethoden. Die PKV übernimmt häufiger teure Medikamente oder spezielle Therapien, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen enthalten sind. Dazu gehören oft auch neuartige oder noch nicht vollständig zugelassene Medikamente. Privatversicherte haben größere Freiheiten bei der Wahl von Ärzten und Kliniken. Sie können oft auch spezialisierte Ärzte oder renommierte Kliniken aufsuchen, die für gesetzlich Versicherte nur eingeschränkt zugänglich sind. Einige Ärzte bieten Privatversicherten zusätzliche Serviceleistungen wie längere Sprechzeiten, telefonische Beratung oder detaillierte Aufklärungsgespräche an, die bei gesetzlich Versicherten weniger ausgeprägt sein könnten. Psychotherapeutische Behandlungen oder alternative Heilmethoden wie Homöopathie, Akupunktur oder Naturheilverfahren werden in der PKV oft umfassender und ohne lange Wartezeiten erstattet. Während die gesetzliche Krankenversicherung vor allem für Personen mit durchschnittlichem Einkommen und Familien attraktiv ist, ist die private Krankenversicherung sinnvoll für besserverdienende Selbstständige und Beamte. Gesetzliche Krankenkassen zahlen regelmäßige Gesundheitschecks und Krebsfrüherkrankungsuntersuchungen. Darüber hinaus gibt es Früherkrankungsuntersuchungen als individuelle Gesundheitsleistungen, die aus eigener Tasche bezahlt werden müssen.
Wenn Menschen spüren, dass sie unfair behandelt werden oder gar sogar systematisch benachteiligt werden, vor allen Dingen bei so essentiellen Dingen wie der medizinischen Versorgung, dann macht das wirklich was mit uns. Und als Psychologin sehe ich oft, wie sich Menschen dann sehr hilflos oder sogar ohnmächtig fühlen. Sie lernen also quasi, egal was ich tue, es bringt einfach nichts. Und das nennen wir erlernte Hilflosigkeit. Man gibt also irgendwann auf zu kämpfen, weil die Erfahrung einem gezeigt hat, dass man sowieso nichts ändern kann. Und das zehrt natürlich extrem an unseren Kräften und lässt uns wahrscheinlich auch am ganzen System zweifeln. Und das ist wirklich eine große Belastung.
Spontane Besuche während der Corona-Zeit und Mamas Krebserkrankung gingen gar nicht. Verständlicherweise. Mama hatte Angst, sich anzustecken. Egal, ob wer geimpft war, einen Test hatte oder, sie wollte selbst entscheiden können, wem sie begegnet und wem nicht. Ihre Angst, sich anzustecken, wuchs natürlich auch durch sowas wie Corona-Partys.
Guten Morgen, mein Mädchen. Bin gerade an meinem Haushalt zu machen. Ja, also die Bilder schockieren mich brutal. Und weißt du, danach kommen die ganzen Einschränkungen und dann ist das Geschrei also richtig hoch, ne? So nach dem Motto, oh, wie kann das sein und dies und jenes. Nee, wenn ich überlege, gerade jetzt, wo ich in so einer Lage bin, wie viele andere Menschen mit anderen Krankheiten, die genauso oder noch schlimmer sind, abhängig sind von der Lage da draußen, dass es keine Pandemie sich so verbreitet. Also wie egoistisch ist manchmal das Volk. Also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt.
Ich weiß, dass viele Menschen ihre Liebsten während Corona im Krankenhaus aus den unterschiedlichsten Gründen verloren haben und sie nicht besuchen durften. Mama durfte ich auch oft nicht besuchen.
Ja, hallo mein Schatz. Bezüglich Besuchszeiten gibt es nicht wegen Corona. Es ist verboten. Nur, dass du Bescheid weißt. Da muss ich Papa Bescheid sagen.
Ist das überhaupt vertretbar, jemanden in so Situationen alleine zu lassen? Unter diesen Umständen Vermutlich, aber in meinem Kopf geht das bis heute nicht. Ich wurde nach Mamas Tod gefragt, ob sie glücklich war. Und diese Frage hängt mir ganz schön nach, denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, aber ich habe sie halt nie gefragt. Sie war immer dankbar, ihre kleine Familie zu haben. Also dankbar war sie, auf jeden Fall, aber glücklich? War sie einsam? Hatte sie sich allein gelassen gefühlt? Sicherlich von den Ärzten. Darauf gehen wir in den nächsten Folgen gerne ein. Es ist gar nicht so einfach für mich, über ihren Krankheitsverlauf zu sprechen, aber es kommt. Versprochen. Nur, war sie einsam in ihrer Krebserkrankung? Wir haben uns als Familie isoliert, waren viel zu Hause oder in Krankenhäusern. Sie lag viel im Bett oder auf dem Sofa und an guten Tagen ging sie raus. Aber auch hier alleine. Sie ging ihre Runden durch den Park. Alleine. Sie machte die Gartenarbeit. Alleine. Ab und an war entweder Papa dabei oder ich, aber die meiste Zeit war sie doch irgendwie alleine. Und diese Erkenntnis tut mir weh. Ja, wir waren da, als es ihr schlecht ging, aber waren wir genug da, als es ihr gut ging? Natürlich hatten wir jeden Tag Kontakt und ich habe sie auch regelmäßig besucht. Papa hatte weniger gearbeitet, ein, zwei Ausflüge zwischendurch. Ja, ich würde sagen, sie war genauso oft alleine in guten Zeiten wie vor ihrer Krankheit. Aber hätte ich nicht jede einzelne Sekunde bei ihr sein müssen? Und ich weiß, hier spricht irgendwie die trauernde Shen, die nur schwarz sieht. Mama wollte ja auch keinen Babysitter haben. Nur wenn man jetzt auf diese Zeit zurückblickt mit dem Wissen, dass genau diese Zeit doch so kostbar und begrenzt war. Manchmal war der Tag so voll, die Arbeit so viel, dass in Frage stand, ob ich es überhaupt zu Mama schaffe. Da war uns noch nicht klar, dass die Zeit so knapp ist. Und ich dachte eben, naja, ich habe sie ja noch mehrere Jahrzehnte. Ich habe Prioritäten dadurch aber tatsächlich falsch gesetzt. Wenn ich ihr schrieb, vielleicht fahre ich heute ganz spät heim, ich muss noch aufräumen oder so, kamen ihre Bedenken.
Das macht dir gar keinen Stress. Wie gesagt, du kennst meine Meinung. Am liebsten habe ich dich jeden Tag hier gerne, aber wenn du übermüdet bist und du hast auch einen Haushalt jetzt, wo du vielleicht Sachen machen möchtest, etc., etc., ja, verstehe ich. Also mach deinen Kram in Ruhe, wir sind ja sowieso da und heute gehen wir, dein Papa ist gleich hier und dann tun wir einkaufen und ja, alles in Ruhe. Ich bin die Ruhe in Person, das meine ich ernst.
Es hätte alles warten können, nur nicht Mama. Einsamkeit spielt aber nicht nur in der Krebsdiagnose eine Rolle für viele, sondern auch in der Trauer. Amelie Graf hat ihre Mama verloren und sie kennt das Gefühl von Einsamkeit nur zu gut.
Einsamkeit? Mhm. Boah, ja. Also Einsamkeit war für mich mit das größte Thema in der Trauerverarbeitung. Also das war nach der Trauer und manchmal Panik- und Angstzuständen mit die schlimmste Emotion für mich. Wie gesagt, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 5,5 Jahre alt war und ich habe dann immer bei meiner Mama gelebt und tatsächlich die meisten Abläufe, die meisten Routinen, die man irgendwie hatte, waren zusammen mit meiner Mama. Allein irgendwie gemeinsam kochen oder gemeinsam essen oder wissen, wer einmal irgendwo wohin fahren kann oder abholen kann, ist alles weggefallen. Also gefühlt 70% von dem, was ich vorher kannte, ist weggebrochen und hat dafür gesorgt, dass eine ganz, ganz große Einsamkeit bei mir entstanden ist. Und das war mit das schlimmste Gefühl für mich. Also ich wollte mir auch nicht eingestehen, dass ich jetzt einsam bin. Und es gab, obwohl ich so einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hatte und eben auch der Freundeskreis von meiner Mama ganz viel für mich da war, gab es so viele Momente, wo ich mich so unfassbar einsam gefühlt habe. Und das waren dann tatsächlich die Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich packe das mit der Trauerverarbeitung auch nicht. Also was mir in der Trauerverarbeitung mit am meisten geholfen hat oder immer noch hilft, sind liebe Menschen um mich rum. Und ja, die Einsamkeit war da dann so ein bisschen, sage ich jetzt mal, der Feind in den ersten Jahren. Und es gibt jetzt immer noch, sage ich jetzt mal, Einsamkeitsgefühle. Aber da hatten wir es ja vorhin auch mit dem Thema neue Beziehungen. Und dass das halt leider Gottes teilweise auch einfach seine Zeit braucht, bis sich neue Beziehungen mit ganz viel Liebe und Vertrauen entwickeln und auch neue Rituale.
Mit ihr sprechen wir in der nächsten Folge. Sie wird uns Einblicke in ihre eigene Geschichte geben und in die Trauergruppe, die sie zur Verarbeitung von ihrem Verlust besucht hat. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, mein Mädchen. Dann dir einen schönen Tag. Bis dann.
Mütter sterben nicht. Der Podcast für die, die bisher nicht über Trauer sprechen konnten.